mit der Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Die 10 Minuten Eishockey heute mal wieder zweigeteilt. Hat den Grund, dass ich schon wieder im Zug sitze, beziehungsweise gleich im Zug sitze. Hintergrundgeräusche versuche ich rauszufiltern mit einer Jacke, die ich mir über den Kopf gestülpt habe. Und dann gibt's auch noch ein Tonbearbeitungsprogramm, das so ein bisschen das Brummen rausnimmt. Wenn im Hintergrund so ein leichtes Brummen zu hören ist, dann liegt es darin, dass wir vollen Einsatz heute auch wieder zeigen und versuchen, die Tops und Flops zusammenzumachen, Bernd und ich eben schon wieder unterwegs bin. Übrigens auch ganz witzig, Bernd war gestern in München, wird euch gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Ich fahre jetzt wieder aus München und zwar in Richtung Köln. Und weil wir halt beide Freelancer sind, bedeutet das trotzdem, dass wir uns vielleicht in der Zeit doch nicht sehen, ja, weil halt einfach auch Jobs dazwischen liegen. Schauen wir auf die Tops jetzt erstmal aus der DL vom vergangenen Wochenende und ist ja immer gut, wenn man da auch mit Mannschaften mal anfangen kann, die sonst nicht so oft in den Tops auftauchen, und fangen deswegen mit den Iserlohn Roosters an, die gewonnen haben gegen Köln mit 4:0, und da greife ich zwei Spieler raus. Erstens Manuel Ahlberg im 91. DL-Spiel sein erstes Tor gemacht, dann eben auch noch gegen das Team seiner Geburtsstadt Köln, wo er auch mit dem Eishockeyspielen angefangen hat. Und das ist ja auch schon eine coole Geschichte. Letztes Jahr noch in der viertklassigen Regionalliga eigentlich das Profi-Eishockey aufgegeben und jetzt macht er sein erstes DL-Tor gegen die Kölner Haie. Und natürlich auch da wichtig rauszuheben, Henrik Hane, Shutout in diesem Spiel gegen Köln. Erster DL-Shutout im 69. Spiel. Also einerseits erstes DL-Tor Ahlberg und erster DL-Shutout Hane. Wie machen wir weiter mit den Tops aus der DL? Ingolstadt können wir in dieser Saison eigentlich fast immer nennen. 4 Siege in Serie, 2x5, 2x4 eigene Tore, Tabellenführer, wunderbar. Aber ich will heute auf ein anderes Team blicken, und zwar auf die Adler Mannheim. Die nehmen jetzt den Mittwoch noch dazu, unter der Woche 3 Siege in Serie eingefahren haben. 6:0 gegen die Düsseldorfer EG, 4:2 bei den Iserlohn Roosters, 3:2 gegen die Schwenninger Wild Wings. Tiefensee hat alle drei Starts bekommen, Save Percentage von 93,1%, ein Shutout und 2x2 Gegentore. Und ich will ganz gerne auch mal auf die Imports blicken, denn die spielen in dieser Saison bei Mannheim nicht so besonders gut oder scoren nicht so besonders gut. Klar, immer Klammer auf, die haben sehr, sehr gute deutsche Spieler, aber trotzdem, Mannheim ist ein Top-Team und da erwarte ich eigentlich auch von den Imports, dass die gut scoren. Mit Luke Esposito steht der beste Scorer unter den Mannheimer Imports auf dem 37. Platz der DL. Und es gibt nur 4 Imports mit mindestens 20 Punkten. Wenn wir das mal vergleichen mit Nürnberg zum Beispiel, die haben 7 Spieler mit mindestens 20 Punkten, also 7 Importspieler mit mindestens 20 Punkten. Und Ingolstadt hat zum Beispiel 5 Imports mit mindestens 30 Punkten. Noch einmal, Mannheim hat bessere deutsche Spieler und vor allem auch nicht nur in der Qualität, sondern auch in der Quantität. Aber trotzdem erwarte ich mir von Imports mehr. Und jetzt eben in den letzten 3 Spielen, wie gesagt, nehmen wir dann Mittwoch da noch mit dazu. Henny Kanen, 3 Tore, 2 Vorlagen, Hattrick gegen die DEG, in allen 3 Spielen gepunktet. Auch Chris Bennett hat in allen 3 Spielen gepunktet, 1 Tor, 3 Vorlagen. Und Ryan McInnes, ich weiß, der hat einen deutschen Pass, aber auch den würde ich unter die Imports trotzdem zählen, was so... Ja, sie haben ihn halt geholt aus Nordamerika und er ist eigentlich Nordamerikaner. 1+3 in diesen 3 Spielen. Schauen wir auf die Flops aus der DEL. Natürlich die Augsburger Panther sind da zu nennen im Abstiegskampf, auch weil eben Iserlohn und Düsseldorf gewonnen haben jetzt am Wochenende. Augsburg am Donnerstag ja schon 4:5 gegen München, jetzt 0:2 gegen Wolfsburg. Das sind jeweils knappe Niederlagen, gegen München ja auch geführt. Aber ich habe es am Freitag schon gesagt in den 10 Minuten Eishockey, solche Spiele wie gegen München, da musst du halt zumindest Punkte mitnehmen. Und jetzt haben sie aktuell 4 Punkte Rückstand auf Iserlohn und Düsseldorf. Und die DEG ja sogar noch mit einem Spiel weniger. Und auch ein Flop des Wochenendes. Die Kölner Haie, kein Tor geschossen in den beiden Spielen gegen Schwenningen und Iserlohn. In Schwenningen 0:2, 0:4 gegen die Iserlohn Roosters. Gegen die Schwenninger Wild Wings hinten raus kaum mehr Chancen erspielt. Da haben sie echt Probleme gehabt mit der Defensive der Wild Wings. Man muss dazu sagen, Schwenningen zurzeit daheim auch richtig gut unterwegs. Mit 7 Heimsiegen in Serie jetzt mittlerweile. Aber dennoch erwarte ich mir da von einem Top-4-Kandidaten wie Köln ein bisschen mehr in der Offensive. Und gegen Iserlohn war es die Chancenverwertung natürlich vor allem. Expected Goals von über 3 bei dieser 0:4-Niederlage und eben kein einziges Tor gemacht. Was auch nochmal die Leistung von Henrik Hane mit seinem Shutout da auf jeden Fall heraushebt. In der DEL2 sind wir wieder bei den Tops und da könnten wir jetzt auf Dresden oder Krefeld schauen. Erster und Zweiter, beide 3 Siege in Serie. Der Blick geht heute aber auf 2 andere Teams. Die Starbulls Rosenheim, 5 Siege in Serie mit immer mindestens 4 eigenen Toren. In der Zeit auch unter anderem Kassel geschlagen. Tabellenvierter sind die Starbulls jetzt und haben schon 8 Punkte Vorsprung auf den 5. Ravensburg. Also sieht sehr, sehr gut aus mit Viertelfinalqualifikation, vielleicht sogar mit Heimrecht im Viertelfinale. Rosenheim, ja, auch ein Aufstiegskandidat. Sie könnten theoretisch aufsteigen, aber so gut habe ich die nicht auf dem Zettel gehabt. Natürlich ist ein Sieggarant weiterhin der Torwart Oscar Audio über die Saison mit einer Fangquote von 93,1%. Und ebenfalls ein Top aus der DL2, die Blue Devils Weiden. 4 glatte Siege in Serie als Abstiegskandidat. Die Siegesserie ging los mit einem 1:0 gegen Krefeld, also auch gegen ein Top-Team. Jetzt sind sie 10. und haben momentan eigentlich nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Ihr wisst, klar, ab 11 ist es dann Abstiegskampf mit den Playdowns, aber selbst da wäre das ganz cool jetzt aktuell, dass sie sich da den Vorsprung oder den Vorteil erarbeiten können in der Playdown-Serie, wenn sie dann nicht 10. werden. Aber aktuell die Blue Devils Weiden auf dem 10. Platz. Machen wir weiter mit der NHL. Da greife ich mal eine Besonderheit raus, nämlich Alex Nedeljkovic von den Pittsburgh Penguins. Erster Torwart in der NHL-Geschichte mit einem Tor und einer Vorlage in einem Spiel beim 5:2 von Pittsburgh gegen Buffalo. Und er ist überhaupt einer, der ja recht gern da mal aufs Tor schießt. Erster Torwart, der in der NHL, in der AHL und der ECHL ein Tor geschossen hat. Alex Nedeljkovic hat in einem Interview gesagt, dass Marty Turco und Martin Brodeur so 2 Vorbilder waren. Das sind auch 2 Torhüter, die sehr, sehr gerne eben auch die Scheibe gespielt haben mit dem Schläger. Und wenn wir dann nach Deutschland blicken, wer fällt uns da auf als einer, der viele, viele Vorlagen hatte als Torwart? Na, wer? Klaus Merck. Das ist schon unfassbar, wenn man sich da die Statistiken anschaut, wie viele Assists der mehr hat als der Zweitbeste da unter den DL-Torhütern. Danke an Hörer Marco für diesen Hinweis nochmal am Wochenende. Habe ich mir nochmal angeschaut. Also schon krass, wie viele Assists Merck mehr hatte als alle anderen in der DL-Geschichte. Und wir bleiben noch kurz in der NHL mit Lane Hudson, der jetzt auch in beiden Spielen am Wochenende gepunktet hat. Verteidiger der Montreal Canadiens. Rookie-Verteidiger. Scoring-Streak von 8 Spielen und das eben als 20-Jähriger in seiner ersten Saison und als Verteidiger. Er ist auch Topscorer unter den Rookies. Klar, Maclean Celebrini zwischenzeitlich verletzt, aber Lane Hudson ist da ganz vorne und wir haben ja Cole Hudson oder ich habe Cole Hudson bei der U20-Weltmeisterschaft gesehen, ihr vielleicht auch. Also da kommt der Bruder, der eben ähnlich offensiv stark ist, schon hinterher. Leider auch noch ein Flop aus der NHL und da geht's um den Crosscheck von Connor McDavid gegen Connor Garland im Spiel der Oilers gegen die Canucks. Es gibt ein Hearing, also eine Anhörung und das sollte auch mit einer Sperre sanktioniert werden. Crosscheck ins Gesicht. Logisch, er wird provoziert, er wird festgehalten von Garland. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eben frustrierend ist für einen Topspieler, wenn du dauernd so bearbeitet wirst, aber ein Crosscheck ins Gesicht ist dann nicht die richtige Reaktion. Das gilt dann auch für einen Superstar wie Connor McDavid und auch der muss natürlich für sowas gesperrt werden. Und ein Flop ist für mich auch die Reaktion von Chris Pronger in den sozialen Medien, der dann geschrieben hat, dass er sowas öfter machen sollte, ruhig. Er hat geschrieben, love it und dann vielleicht so als kleine Einschränkung, maybe not to the level of suspension. Also ich übersetze das mal sehr, sehr frei mit Crosscheck ist schon in Ordnung, aber dann halt aufpassen, dass man nicht so übertreibt, dass es dann eine Sperre wird. Also klar soll er sich wehren, Connor McDavid, aber Crosscheck ins Gesicht eines Gegenspielers geht gar nicht und das gilt für alle NHLer oder überhaupt für alle Eishockeyspieler. Das soweit von mir. Ich merke mal, dass ich, wenn ich im Zug aufnehme, dann immer so ein bisschen leiser spreche. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin auch in meinem Ruheabteil. Ich finde es auch irgendwie unangenehm, wenn andere telefonieren. Nicht, weil es mich jetzt groß stört, sondern weil ich mir immer denke, hey, das muss eigentlich keiner hören, was du hier erzählst. Und deswegen, ja, nicht ganz so euphorisch. Vielleicht jetzt auch meine Stimme, wie ihr das gewöhnt hat. Das geht dann in den nächsten Tagen aus dem Studio wieder ganz anders. Aber mit diesen Eindrücken von unterwegs aus München nach Köln übergebe ich zum Kollegen Bernd Schwickerath.
Ja, vielen Dank, Herr Fetzer. Und mal unter uns, Leute, ne? Aufgenommen hat er das nicht im Ruheabteil, sondern in einem, sagen wir mal, abgeschiedenen Raum. Details erspare euch. Wie ihr an meiner Stimme hört, war ich gestern auf dem Weg in die andere Richtung, nicht im Ruheabteil, nämlich von München in Richtung NRW, genau nach Düsseldorf. Und zumindest war es durch uns kein echtes Ruheabteil. Und da kommen wir gleich zu meinem persönlichen Top des Wochenendes, nämlich die alte Shorthanded News Crew war auf Tour, nämlich nach München gegen Düsseldorf, und ganz großes Lob an uns, wir waren nämlich nicht erst am Sonntag da beim EHC gegen DEG, wir waren schon am Samstag in München und da haben wir noch andere Sportveranstaltungen gesehen, wir waren unter anderem im Drittligafußball und wir waren auch beim Eishockey, Münchner Stadtliga auf einem Freiplatz, was willst du mehr? Und das große Top daran war, wir waren vorher so lange im Brauhaus und haben ein bisschen länger dahin gebraucht, dass wir genau noch ein Pulli von dem Spiel gesehen haben und dann war das Spiel vorbei. Also wir kamen da an, Bulli, Abpfiff, bravo. Also, naja, die Groundhopper-Gerichte werden irgendwann darüber entscheiden, ob wir uns das Eis- und Pfandsportzentrum Ost, was auch für einen Name fantastisch, in den Lebenslauf schreiben dürfen. Naja, aber kommen wir mal zu dem Spiel am Sonntag, denn allein davon gibt es diverse Tops und Flops. Fangen wir mit den Tops an, das ist natürlich DEG und vor allem Tyler Goddard, wieder 3 Punkte. Am Wochenende hat er 7 Punkte gemacht. Er hatte ja schon beim 7:2 in Frankfurt einen Hattrick geschossen. Und auch Brendan O'Donnell ist an seiner Seite jetzt wieder völlig da. 5 Punkte gemacht, 2 Tore am Sonntag in München und generell die Reihe mit Goddard, O'Donnell, Ehl am Wochenende bei 7:0 Toren auf dem Eis. Das ist schon beeindruckend für eine Mannschaft, die ja sonst relativ viele Tore kriegt und relativ wenige schießt. Dazu Hendrik Haukeland, überragend, 95% Fangquote, aber auch insgesamt ist die DEG in Top. Erstes 6 Punkte Wochenende der Saison und jetzt kommt das Beste. Zum ersten Mal in der kompletten Saison 2 Siege in Folge. Also das ist ja Wahnsinn. Wir reden hier über Mitte, Ende Januar und zum ersten Mal gewinnt Düsseldorf 2-mal in Folge. Dazu war ein Sonderzug da mit Stimmung. Also die Laune in Düsseldorf könnte schlechter sein und sie war auch ordentlich schlechter. Und dann kommen wir mal zu einem Club, wo die Laune jetzt richtig beschissen ist. Das ist nämlich der Gegner aus München. Man muss sagen, in Augsburg, ja, es war glücklich mit dem Sieg am Ende, also mit dem Tor 15 Sekunden vor Schluss. Aber grundsätzlich haben die Münchner da, glaube ich, ein ganz gutes Spiel gemacht. Und jetzt gegen Düsseldorf sind sie auch gut gestartet, aber dann war irgendwie alles vorbei. Also defensiv, sie haben einfach nicht vor dem Tor aufgeräumt. Guckt euch nochmal die Tore an. Die DEG darf da jeweils aus dem Slot schießen mit Nachschüssen und sowas. Aber irgendwann noch offensiv. Es gab dann ab dem zweiten Drittel noch so 2 Chancen. Die waren ganz gut. Bittner schießt zum Beispiel am halbleeren Tor vorbei. Aber irgendwann kam da nichts mehr. Und dann war das Publikum maximalst auf dem Baum. Ne? Wer es nicht weiß, der EHC ist gestern 27 Jahre alt geworden. Deswegen war da so ein bisschen auch Geburtstagsparty, immer so 90s-Party mit so alten Songs. Klar, auch so ganz billige Eurotrash, aber auch schöne Sachen wie Rage Against the Machine und sowas. Und ja, das Publikum war am Anfang euphorisch und dann waren sie halt, da war es halt echt auf dem Baum, ne? Es wurde der Klassiker gerufen, wir wollen euch kämpfen sehen. Es gab pfiffend richtig krasses Five-Konzert schon Ende des zweiten Drittels. Am Ende wurde sogar für den Gegner gejubelt. Die Münchner Fans haben das 3. Tor der DEG bejubelt und Düsseldorf, Düsseldorf gerufen. Also, das war wirklich krass, generell ein sehr harter Tag für den EHC, also wirklich ein Flop. Ja, sonst aus der DEL, der Kollege Fetzer hat ja alles schon gesagt, ich gehe da mal schnell rüber in die NHL, da gab es ein schönes Wochenende für Jason Robertson, über den hatten wir ja letztens mal gesprochen, dass der irgendwie gar nicht so richtig gut dabei ist und ja auch nicht für das Four Nations nominiert wurde, obwohl er ja vor 1-2 Jahren einer der aufstrebenden Stürmer war. Am Wochenende war er aber endlich mal wieder da, also Dallas hat nicht alles gewonnen, aber trotzdem er mit 3 Toren und 2 Vorlagen in 2 Spielen, das kann sich sehen lassen. Ein Flop habe ich mir auch einen rausgesucht, nämlich von Tampa Bay, Luke Glendening. Der stand am Wochenende bei 1:17 Torschüssen auf dem Eis. Also das muss man auch erstmal schaffen, ne? Ich weiß ja nicht genau Prozentzahl, ich bin jetzt auch nicht der allerbeste Kopfrechner. Ich sag mal irgendwas zwischen 5% und 6%. Wenn ihr Mathe studiert habt oder was auch immer, dann werdet ihr jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber merkt euch einfach, 1:17 Torschüsse, wenn jemand auf dem Eis ist. Also wow, Respekt dafür. Ein Top allgemein waren die deutschen Spieler, fand ich. Die haben jetzt auch nicht alles gewonnen mit ihren Teams, aber individuell waren sie stark. Dreisel natürlich mal wieder 2 Tore, Stützle, Tor und Vorlage. Lukas Reichel hat getroffen und es gibt einen großen Artikel bei The Athletic, dass Lukas Reichel jetzt vielleicht so eine neue Rolle findet. Ne? Klar denkt man von einem Typen, der Mitte erste Runde gedraftet wurde, der muss dann immer in den vorderen Reihen spielen. Aber vielleicht hat Reichel jetzt einfach eine andere Rolle gefunden und wenn er die gut ausfüllt, spielt ein bisschen weiter hinten in der Aufstellung, dann kann das vielleicht auch eine Zukunft für ihn sein. Vielleicht denkt er aber natürlich von sich nach wie vor, nee, ich habe die Qualitäten, eher ein Topspieler zu sein in den vorderen Reihen, dann müsste er wahrscheinlich den Verein wechseln. Warten wir es ab, aber zumindest war das jetzt mal positiv. Dann gucken wir auf Moritz Seider, zumindest eine Vorlage gemacht am Wochenende. Petarka und Sturm sind wiederum leer ausgegangen und ja, deren Teams gewinnen ja auch nicht so wirklich viel. Noch ein allgemeines Flop, nämlich die Vegas Golden Knights, die waren ja zuletzt richtig stark unterwegs, haben alles gewonnen, aber am Wochenende waren sie schwach. 2-3 in Carolina, 3-5 gegen Chicago, 3 Niederlagen in Folge, jetzt insgesamt sind noch nicht mehr an der Tabellenspitze im Westen und auch im Osten hat ein Top-Team ein schwaches Wochenende erlebt, nämlich New Jersey hat alles verloren, kaum Tore geschossen, 1-3 gegen Philadelphia, 1-2 gegen Ottawa, sind jetzt auch nicht die allergeilsten Gegner, wenn man so ehrlich ist. Da könnte man aus New Jersey-Sicht schon mal mehr als 2 Tore schießen und vielleicht auch mal einen Punkt holen. Gucken wir in die PWHL, ein absoluter Top, nämlich die hat ihre Takeover-Series, wie das heißt, weitergemacht. Sie hat in Quebec City gespielt und natürlich mit Montreal und Marie-Philippe Poulin, dem Superstar, der natürlich vor allen Dingen in Quebec in der Region beliebt ist, weil Marie-Philippe Poulin daherkommt. Und ich habe mir das Spiel gestern Abend im Zug noch angeguckt, so ging echt ganz gut hin und her. Montreal gewinnt 2-1 gegen Ottawa, aber das Entscheidende, 18.259 Fans, was wieder zeigt, in Kanada sind alle heiß auf diese Liga, da wird selbst ein Team aus Montreal in Quebec City gefeiert, das müsste auch nicht so immer sein und ich habe mir jetzt gedacht, ey, wenn Quebec kein NHL-Team bekommt, dann gibt der Stadt doch ein PWHL-Team. Das wird auf jeden Fall klappen, die Halle wird voll sein. Die Leute haben einfach Bock auf Eishockey auf höchstem Niveau. Gucken wir in die Schweiz. Wir hatten ja groß über Uwe Krupp gesprochen und noch größer über ihn geschrieben in unserem Best of Seven am Freitag. Ja, was machen wir denn damit? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also das erste Spiel hat Lugano direkt gewonnen, 6-3 gegen Davos. Da war der Krupp-Effekt schon mal da, würde ich sagen. Nämlich nach 6:27 hat Lugano direkt 2-0 geführt. Ich glaube, das sah ganz gut aus. Dann am Samstag 1-4 in Zürich verloren. Das ist natürlich eher ein Flop, wobei man sagen muss, in Zürich darf man auch verlieren. Das ist jetzt nicht das schlechteste Team auf der Welt. Wenn man sich aber so Texte jetzt durchliest, ja, Lugano war okay, hatte mehr Torschüsse als Zürich, hat ganz gefällig gespielt, aber wirken wohl alles ein bisschen soft und das wirkte irgendwie gar nicht so, als hätte es da einen Trainerwechsel gegeben, zumindest was man so liest. Ne? Mal sehen, wie es jetzt weiterläuft. Aber ich würde trotzdem eher mal sagen, 3 Punkte aus 2 Spielen sind für eine Mannschaft, die so weit unten steht, nämlich auf dem vorletzten Platz, eher mal ein Top. Aber setzen wir das Top mal in Klammern. Und zum Abschluss, auch das war Teil der Best of Seven, der Continental Cup, der hat stattgefunden in Cardiff in Wales. Es ist ja dieser zweite Europapokal quasi für Teams aus kleineren Ligen. Dabei waren Cardiff, Katowice und Grenoble, also ein Team aus Großbritannien, genauer Wales, ein Team aus Polen, ein Team aus Frankreich und Cardiff. Der Gastgeber gewinnt das Turnier, hat ja schon das erste Spiel 6-3 gegen Katowice gewonnen und jetzt zum Abschluss das große Finale sozusagen gegen Grenoble mit 6-1. Zach O'Brien wird Topscorer mit 5 Punkten. Also herzlichen Glückwunsch nach Cardiff. Ihr dürft euch jetzt Europapokalsieger nennen. Und damit war es das für heute. Ich gebe wieder zurück an den Fetzer. Nee, mache ich gar nicht, weil der ist noch im Zug. Ich bind das jetzt hier ab, wie die Profis sagen, und wünsche euch einfach mal eine schöne Woche. Aber ihr hört uns ja morgen schon wieder. Also macht es gut. Tschö.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.